Es geht um Wunder. Wunder sehen oft manchmal ganz anders aus. Nimm mein Leben ganz. Wir haben ja so kräftig gesungen, hingebungsvoll gesungen. Weißt du, wenn jetzt kommt der Herr Jesus und sagt, bitte gib mir dein Leben. Dein Leben. Und darüber werde ich heute sprechen. Wunder sehen. Wie sehen sie aus? Ganz herzlich eingeladen für diese Woche. Diese Woche haben wir einiges los. Am Mittwoch wird das Thema sein, weißt du, wer du bist? Wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du auch das dem Herrn geben. Dein Ich, dein Herz, deine Seele, dein Geist, dein Wesen, dein Charakter, dein Temperament. Ach, wenn du anfangen würde aufzuzählen, was man alles so dem Herrn geben kann. So seine Schätze plündern und nimm, Herr Jesus, nimm mein Leben ganz. Am Donnerstag, 29. Mai, 19 Uhr, haben wir Himmelfahrt, Gottesdienst. Und gleichzeitig Taufgottesdienst, wer noch nicht getauft ist, der darf gerne sich taufen lassen. Wir zwingen niemanden, wir überreden niemanden, wir schleppen niemanden zur Taufe. Da muss man freiwillig kommen. So ist es eine Einladung. Ich möchte dich einladen. Komm und erwarte, dass Gott Menschen segnet. Wir haben fast ein Dutzend Täuflinge, die hier sich taufen lassen möchten. So, und ich freue mich über die Menschen aus Nauenfeld, aus unserer Mitte auch. Einige, die schon lange wissen, dass sie getauft werden sollten und immer so vor sich hingeschoben haben. Noch nicht, heute noch nicht. Ich bin noch nicht reif. Ich weiß nicht, wann du reif bist zur Taufe. Vielleicht, wenn du gestorben bist, wie der Kaiser Konstantin, kurz vor dem Tod, noch eine Nottaufe schnell. Nein, du sollst nicht warten bis zu deinem Tod, sondern du solltest deinen Tod jetzt schon erleben und jetzt dich beerdigen lassen und jetzt auferstehen und jetzt in den Himmel gehen zum Heiland und bei dem Heiland sein, alle Zeit. Weißt du, das ist das Schönste für mich, wäre am Himmelfahrtstag, ich taufe jemand und plötzlich ist er weg. Das wäre das Schönste. Er wäre bei Jesus, weißt du, aus dem Wasser, über Wolken bei dem Herrn. So, noch ganz kurz für die Täuflinge möchte ich nur erinnern, bringt Badesachen mit, eure Badesachen, mehr braucht ihr nicht mitbringen. Wir haben schöne Taufkleider, extra genäht, das ist mein Privateigentum. Das hat mir eine Schwester mal genäht, aus lauter Bettdecken. Und ja, und die Schwester hat gesagt, du taufst so viel, ich habe sie getauft zuerst mal, und du taufst so viel und ich möchte irgendetwas tun. Und wir haben da so eine ganze Menge Taufkleider und da wird uns nicht ausgehen, für jede Größe. Und dann hat jemand noch so Arztkittel gebracht, so viel kleinere Menschen, so dass nicht jeder passt da in diesen großen Taufkleidern, die wir da haben. Wir haben ja für Riesen und für Zwerge, für beides. Mehr musst du nicht mitbringen. Und dann möchte ich noch ermutigen, bring ein bisschen Fingerfood auch mit. Wir werden da hinten einen kleinen Tisch machen und Tee oder ja ein bisschen Getränk. Wir werden eine gute Zeit haben miteinander. Denn wir möchten uns mit den Täuflingen freuen, denn die kommen in die Familie Gottes. Die werden aufgenommen und wir wollen sie herzlich willkommen heißen. Ob wir sie kennen oder nicht kennen, spielt keine Rolle. Wir werden sie kennenlernen. Und vielleicht wirst du mit manchem ein Leben lang, eine Ewigkeit lang zusammen sein müssen. Da wird neben dir sitzen. Es wird schön sein. Dann am Freitag wird das Thema sein, der Heilige Geist wirkt anders. Fortsetzung von dem, was ich heute Morgen predige. Ich predige über die Wunder, dass es gibt andere Wunder, als du denkst, was Wunder sind. Verstehst du? Also ich werde über die Wunder sprechen, die wirklich Wunder sind und die Tiefgang haben in unserem Leben. Freitag wird also der Heilige Geist das Thema sein. Dann am Samstag die tägliche Veränderung. Wir müssen uns täglich verändern. Wir wachsen täglich. In 7 Jahren bist du ein totaler Mensch. Deine Zellen haben sich so erneuert, dass du nicht mehr derselbe bist. Du glaubst, du wärst derselbe, aber du bist es nicht. So, Sonntag, nächsten Sonntag. Gott verblüfft uns, er überrascht uns. Und dann haben wir Dienstag und Mittwoch, also den 3. Juni und den 4. Juni, Josef Hetchcock hier. Sein Thema wird sein, wacht auf, die Zeit läuft aus. Und dann die Fundamente der geistlichen Reife. Er wird dann jedem Abend eines dieser Themen behandeln. Er ist uns bekannt, der Mann mit dem Buch, wo das Schäfchen ein Telefon in die Hand nimmt und mit dem lieben Gott nach oben telefoniert. Also ganz herzlich eingeladen zu diesen Gottesdiensten, die hier auch auf dem Zettel steht, schwarz auf weiß, dass du also nicht vergisst und dich nicht entschuldigen kannst, ich hab's nicht gewusst. Okay, Gott segne euch. Wunder sehen oft ganz anders aus. Weißt du, früher waren die Menschen bewegt, wenn sie irgendwas Außergewöhnliches gesehen haben. Das ist ein Wunder. Heutzutage natürlich auch. Ich denke nur, so die Deutschen, das Wunder von Bern. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass die wieder in die Fußballmannschaft, Sportbund und so weiter aufgenommen worden sind. Oder die Wiedervereinigung. Ein Wunder. Ob das ein Wunder war, weiß ich nicht ganz genau, aber wir nehmen das als Wunder. Aber sind das wirklich die Wunder, von denen der liebe Gott in der Bibel spricht? Das sind noch keine Gottesbeweise für mich. Bist du staunend über alles. Plötzlich, du hast was verloren und du findest. Ein Wunder. Oder du hast einen Menschen getroffen, den du schon lange nicht gesehen hast. Ein Wunder. Aber das sind nicht diese Wunder, wovon die Bibel spricht. Ich werde heute etwas behandeln, was mir selber groß geworden ist, wo ich vielleicht selber drin stecke. Ich denke, als ich heute Morgen mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, du, Johannes, du steckst selber da drin. Dich betrifft es selbst, diese Wunder, die du erlebst, vielleicht zu später Stunde in deinem Leben. Nur nebenbei. Hinter unserer Welt, der Zahlen und so weiter, gibt es immer noch Räume, wo wir staunen. Das habe ich noch nicht gesehen. Also sowas, was da passiert ist, außergewöhnlich. Zwischen Himmel und Erde passiert so viel, was in den Schulbüchern nicht drinsteht. In Johannes Kapitel 3, Vers 2, da ist die Rede des Nikodemus. Nikodemus spricht nachts mit Jesus, so in der Nachtstunde, ein seelsorgerliches Gespräch. Und dann sagte, niemand kann diese Wunder wirken, welche du wirkst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Niemand kann diese Wunder wirken, die du wirkst. Also Jesus wirkt andere Wunder, als nur Tote aufzuwecken, Brot zu vermehren oder irgendwie einen Fisch, großen Fischfang einem zu geben. Gott wirkt andere Wunder. Und hier spricht Nikodemus von ganz anderen Wundern, vom Wunder der Wiedergeburt. Das ist auch ein Wunder, dass ein neuer Mensch plötzlich wird, eine neue Schöpfung. Was waren die Wunder Jesu? Gewiss sind Wunder der Allmacht Gottes gewesen, dass alles Natürliche übersteigt hat, oder das Gewöhnliche, sowas haben wir noch nie gesehen. Wer ist der, dem Wind und Wetter gehorcht? Wer ist der Wasser in Wein verwandeln kann? Der Aussätzige reinigen kann, Lahme gehend machen kann. Wer ist das? Wir fragen das. Das sind Wunder. Aber diese Wunder sind nicht die Wunder, die mich heute bewegen. Mich bewegen ganz andere Wunder. Jesus sagt, dass er die Menschen zu sich ruft und ihnen die Lasten abnimmt. Kommt her, die alle mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist ein Wunder, wo ein Mensch erquickt wird, wo er aufatmet, wo er wieder frisch wird, wo er jung wird, wo er neue Kraft kriegt. Das sind die verborgenen Wunder. Er gebietet den Wind, weckt Tote auf, das sind Wunder. Blinde sehen, das ist Wunder. Und so weiter. Er heilt Kranke ohne Tabletten und ohne Spritzen. Das ist alles Wunder, was er macht. Aber diese Wunder sind zweit- und drittrangig. Es gibt größere Wunder. Er heilt die Menschen durch Berühren auf übernatürliche Art und Weise, durch seine Worte. Aber Jesus wirkt weiter. Jesus wirkt tiefer. Sowas haben wir noch nicht gesehen. Und die Menschen verändern sich. Menschen schließen sich Jesus an. Und sie folgen Jesus. Und gerade in der Nachfolge nach diesen Dingen, da passieren die großen Wunder. Er wirkt weiter. Und der Herr Jesus möchte weitergehen in deinem Leben und in meinem Leben. Er möchte nicht nur so eine große Erscheinung uns geben, irgendein Gefühl vermitteln. Er möchte viel mehr. Er möchte uns verändern. Nur nebenbei. Jesus sitzt weiter auf dem Thron und regiert. Und hat das letzte Wort. Er wirkt weiter. Er ist nicht von Menschen abhängig. Weißt du, diese göttlichen Wunder, die da passieren, die sind nicht von großen Erscheinungen abhängig. Es gibt viel mehr. Das Wort Gottes, wenn das zu uns spricht, ist ein Wunder. Wenn du die Bibel aufschlägst und ein Trostwort bekommst, eine Stärkung bekommst, das ist ein Wunder. Lass mich in Lukas Kapitel 16 lesen, aber das ist nicht das, was Gott mir diese Tage gezeigt hat. Aber ich möchte zuerst noch dorthin führen, um was es mir geht. Lukas 16, Vers 25. Abraham, das ist der Lazarus und der reiche Mann, diese Geschichte. Abraham aber sprach, also in der Vision oder in der Gleichnis oder der Geschichte, was Jesus erzählt. Abraham aber sprach, gedenke so, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen und nun wird er getröstet und du wirst gepeinigt. Und über das besteht zwischen uns eine große Kluft, so dass niemand von hier nach drüben kann und nicht dort wieder zurück oder wie auch immer. Die Kluft ist viel zu tief. Und da sprach der Abraham, oder nein, da sprach der reiche Mann, und so bitte ich dich, Vater, dass du ihm sendest, diesen Abraham, diesen Lazarus, in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Und sie sollen gewarnt werden, damit sie nicht auch hierher kommen an diesem Ort der Qual. Und Abraham sprach, sie haben Moses und sie haben die Propheten, sie sollen sie hören. Du siehst, also nicht ein Toter soll auferstehen, sie haben die Bibel, das große Wunder, die Bibel, das Wort Gottes. Sie haben Moses und die Propheten, sie sollen diese hören. Aber nein, sagt der reiche Mann, nein, Vater, sondern wenn einer von den Toten aufersteht, dann gingen sie gleich zur Buße. Und ich darf hier eines sagen, da können die größten Wunder unter uns passieren und die Menschen werden sich nicht bekehren. Sie werden Fragezeichen haben, sie werden alle möglichen Erklärungen haben und alle möglichen Kommentare haben. Und andere werden sagen, na, das ich will nicht glauben. Und wenn ich nicht glauben will, werde ich auch nicht glauben. Und Gott wird mir auch diesen Glauben nicht geben, wenn einer nicht will. So, und er sprach, sie sollen Moses und die Propheten hören. Und werden sie diese nicht hören, so wird auch ein Toter nicht sie überzeugen. Was sind echte Wunder? Wunder sind also nicht Krankenheilungen. Das ist etwas ganz Normales und er heilte sie alle. Stell dir mal vor, das war kein Wunder, wenn das am laufenden Band passiert bei Jesus jetzt in diesen Tagen. Das war kein Wunder. Oder als Petrus die Kranke heilte, die sagten, legt euch hin und mein Schatten, wenn er vorbeikommt und mein Schatten euch berührt, ihr werdet geheilt. Das waren keine Wunder. Wir sagen, das wären Wunder, weil wir das sowas nicht kennen. Aber das in der Urgemeinde war gang und gäbe, war ganz normal, diese Heilungen, dass wenn Leute krank waren, geheilt wurden. Aber das waren nicht die Wunder, denen es den Aposteln in erster Linie gingen. Was sind echte Wunder? Weißt du, nicht nur das, was man nicht erklären kann. Ich sage euch, was das größte Wunder war. Das Kreuz von Golgatha. Das war das größte Wunder. Gott liebte die Welt, gab seinen Sohn dahin. Und dieses Sterben Jesu, das war das größte Wunder. Das Kreuz von Golgatha. Das werden wir nicht verstehen, werden wir auch nicht glauben. Wir werden den Kopf schütteln und sagen, na, das kann nicht wahr sein. Doch das Kreuz. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Hier wurde die Liebe Gottes ausgedrückt. Wir erleben Gott nirgendwo größer und stärker und mächtiger als am Kreuz. Viele Christen sind so brutal, und genau das ist jetzt, jetzt komme ich an den Punkt für Punkt, versuche heranzukommen, sind so brutal, wenn sie einen leidenden Menschen sehen, einen Menschen, der krank ist, der Schwierigkeiten hat, der Probleme hat, der Kummer hat, der Sorgen hat, der ist selber schuld. Denkt die Geschichte von Hiob. Hiob, hättest du besser geglaubt, besser gebetet, wärst du voll Heiligen Geistes gewesen, wäre das alles nicht passiert. Weißt du, viele Christen glauben, wenn dem schlecht geht, der muss ein Verbrecher sein. Was hat der Mann getan? Was muss er da begangen haben, weil er so etwas Schreckliches durchleben muss? Leute, aber diese Leute erleben gerade die Wunder Gottes, die sowas Böses durchmachen müssen. Solche Schwierigkeiten erdulden müssen, das Kreuz tragen müssen, die erleben die Wunder Gottes. Gott trägt sie durch. Das ist ein großes Wunder, wenn Gott einen durchträgt, durch all die Stürme und Krisen. Sie erleben die Gnade Gottes, die Liebe Gottes. Martin Luther hat unter Depressionen gelitten und trotzdem hat er die Bibel übersetzt. Weißt du, die Krankheit darf uns nicht hindern, an Gott zu glauben, Gott zu dienen, für Gott zu leben. Bei Gott muss man nicht immer Leistung bringen. Gott liebt einen trotzdem, auch du, wenn du keine Leistung bringst. Gott braucht keine besonderen Menschen. Weißt du, Gott braucht diese besonderen Menschen nicht, die was Besonderes leisten. Gott braucht Menschen, die das Kreuz erleben und durchleben und tragen. Gott braucht Menschen, die ihm vertrauen in Dingen, sagen, Herr, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Einfach, ich mach weiter. Ich mach weiter, ich höre hier nicht auf. Das ist ein Wunder, nicht aufzuhören. Gottes Wunder passieren. Und ich sag dir, wann sie passieren. Und da wirst du sagen, ja, das stimmt. Aber das Wunder, Gottes Wunder passieren, wenn du verzagt bist, mutlos bist, am Ende bist. Da passieren die Wunder Gottes. Wenn du verzweifelt bist, wenn man sterben will, so wie dieser Elia. Oh Gott, ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Ich möchte sterben. Der Depression. Und was passiert? Der kriegt Engelspeise, der kriegt eine neue Gnade von Gott und er kann gehen in dieser Kraft des Heiligen Geistes 40 Tage und 40 Nächte. Gottes Wunder passieren, wenn wir zu nichts mehr fähig sind. Da passieren die Wunder Gottes, die echten Wunder Gottes. Und zwar an uns selbst, innen drin, im Herzen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dennoch bleibe ich stets bei dir. Das ist ein Wunder. Nicht weglaufen und nicht aufgeben und nicht die Flinte ins Korn werfen. Gottes Wunder passieren, wenn man unheilbar ist und keine Medizin anschlägt, keine Therapie anschlägt. Herr, ich halte mich immer noch an dir. Auch wenn ich krepiere. Hört mir zu. Ich werde nachher biblische Beweise bringen, dass so in der Bibel die Menschen gehandelt haben und diese Wunder erlebten und ein Segen dabei sogar noch waren. Weißt du, Wunder passieren, wenn wir am Boden liegen, von Menschen abgeschrieben sind, unsere Leibe erstorben sind, wie bei der Sarah. Nicht mehr zeugungsfähig. alt, dieser Abraham und so weiter, da passieren die Wunder. Wunder passieren eigentlich am Ende unseres Lebens, nicht am Anfang. Lass uns hier mal ganz klar Text reden miteinander. Wenn unsere Hände gebunden sind, Gott wirkt, wenn es um uns dunkel geworden ist, um Mitternacht passierten all die großen Wunder. Um Mitternacht. Ob der Ausdruck der Kinder aus Ägypten war, ob Paulus und Silas in Philippi, um Mitternacht passierten die Wunder. Da, wo es total dunkel ist. Gott ist ein Nachtarbeiter. Hat immer Nachtschicht. Er arbeitet immer nachts. Da passiert all das Große, ob wir das glauben oder nicht. Nachts, wenn du im Bett liegst und dich von einer Seite auf die andere drehst und nicht einschlafen kannst, da passieren die großen Dinge. Der Herr gibt in seinem Schlaf, steht in meiner Bibel. Da, wenn wir die Augen zu haben, wenn wir passiv sind, wenn wir nicht sehen, arbeitet Gott. Und genauso, Gott möchte wirken, dass wir ihn gar nicht sehen müssen. Aber morgen stehen wir auf. Du, da ist was passiert heute Nacht. Irgendwo habe ich das Rätsel gelöst. Eine Formel ist mir gekommen, wie beim Einstein, nachts im Traum. Da steht an der Wand diese Formel. Mei, schon passiert. Alles Große wurde nachts im Traum gegeben. Nachts arbeitet Gott. Wenn du voller Probleme bist, legst dich im Bett. Oh, wenn ich nur nicht aufwachen würde. Hast du es vielleicht öfter schon so mal gedacht. Aber da, in dieser Nacht räumt Gott auf. Deine Seele ordnet die Sachen. Bringt zu den Akten, wo es hingehört. Nachts deckt der Herr dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Nachts tröstet er dich. Das passiert nachts. Gott ist ein Nachtarbeiter. Denk an die vielen Offenbarungen, die nachts passierten in der Heiligen Schrift. Diese Himmelsleiter beim Jakob. Weißt du, diesem Jungen hätte ich, wenn ich Gott gewesen wäre, nicht mal 5 Cent gegeben. Der ist ein Lügner, hat den blinden Vater betrogen, seinen Bruder ausgetrickst. Und der Herr erscheint ihm nachts im Traum. Jakob, ich bin mit dir, wo du auch hingehst, egal was da passiert. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, so heißt es in der Heiligen Schrift. Nachts, wenn wir nicht zuschauen und unsere Augen zu haben, arbeitet Gott. Und genau das ist, Gott arbeitet in deinem, meinem Leben so zu, oder so, dass du, wenn du nicht siehst, nichts merkst, nicht spürst, da ist Gott aktiv. Ja, wo warst du? Ja, ich habe Überstunden bei dir gemacht. Nachts sorgt Gott für Nachschub, egal was es ist. Nachts werden Menschen geheilt, wenn der Engel Gottes sie berührt und der Engel Gottes zu ihnen kommt. Nachts bekommen sie neue Kraft. Nachts werden sie regeneriert und stehen morgens auf und sagen, oh, Glory, Halleluja, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und gehen weiter. Nachts befreit er die Menschen aus ihren Banden und Ketten, löst ihre Probleme. Deshalb sagt man, man sollte, wenn man irgendwas Wichtiges zu entscheiden hat, eine Nacht drüber schlafen. Hast du schon mal so gehört? Schlaf mal eine Nacht. Wenn du ein Problem hast, nicht gleich den Brief, das Schreiben abschicken, nicht gleich an den Hörer greifen, schlaf mal eine Nacht drüber. Und am nächsten Morgen wirst du ganz anders an die Sache rangehen. Genau, auch bei Ungläubigen. Gott arbeitet auch bei Ungläubigen nachts. Denn Gott liebt alle Menschen und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Nachts, schlaf mal eine Nacht. Und wenn eine Nacht nicht ausreicht, schlaf 2 Nächte. Oder schlaf mal 48 Stunden durch. Das würde dir auch gar nicht schaden. Spurgeon, als der große Brand in seiner Kirche war und einige Leute da umkamen, während der Predigt da irgendjemand Dummes rief, Feuer! Und dann rannten sie und einige wurden zertrampelt und hat Depressionen bekommen und sagt, in meinem Gottesdienst sind Leute zu Tode getrampelt worden. Und ich kann nicht mehr. Gott, ich kann nicht mehr. Ich predige dein Wort und da passiert mir sowas. Und dann hat er 48 Stunden sich hingelegt und durchgeschlafen und sagt, Herr, ich will nur noch schlafen, schlafen, schlafen. Hat Depressionen gehabt natürlich. Aber als er dann aufgewacht hat und sagt, und jetzt Herr, ich halte mich nicht an der Vergangenheit, ich halte nicht, was vorgestern war, ich gehe jetzt weiter nach vorne. Aber du musst mal 48 Stunden mal durchschlafen. Bevor du irgendwo in eine Klinik rennst und dich kaputt machst, schlaf mal durch. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf und du bist eines von ihnen. Nachts inspiriert Gott. Und da sehen die Wunder plötzlich ganz anders aus. Weißt du, wenn Gott wirkt, wenn Jesus gegenwärtig ist, ich habe diese Woche über die Gegenwart Jesu, Gottes gesprochen und wie erlebt man das alles so und wie passiert das? Wie kommt Gottes Herrlichkeit in unser Leben? Wie entscheide ich mich für Jesus? Richtig. Und wie lebe ich mit Jesus? Der Zachäus, der ladet Jesus ein. Und was passiert? Ein großes Wunder. Da steht kein Toter auf. Da wird kein Aussätziger rein, aber da wird der innere Mensch rein. Und so ich jemand betrogen habe, Herr, ich gebe es zurück, ich mache wieder alles gut, ich bringe alles in Ordnung. Du siehst, da passiert ein Wunder. Und dann sagt Jesus, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Das sind Wunder. Wenn Vergebung stattfindet, wenn das Gewissen entlastet wird, wenn in einem Leben Ordnung gebracht wird, sobald Jesus einkommt, oh, und den Armen gebe ich auch noch was. Diese Wunder vollbringt nicht der Teufel. Das kann nur die Gegenwart des Herrn bewirken. Der Teufel ist ein Dieb, ein Mörder und ein Lügner. Er würde niemand was erstatten und niemand was Gutes tun. Aber ein Mensch, der Jesus begegnet, erst für diese Menschen kann Gott etwas tun, die plötzlich innen drin Ordnung machen, ihr Leben aufräumen. In diesem Haus ist Heil widerfahren und das Heil muss weitergehen. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, wir können erst den Menschen Hände auflegen, effektiv dienen und einfach für sie beten und sie richtig singen, wenn da ein Prozess stattgefunden hat, diese innere Verwandlung, dass da geistlich Tote auferweckt wurde. Viele schlafen noch, sind bekehrt, sind im Gottesdienst, in der Gemeinde, aber da bewegt sich nicht, da ist kein Leben. Das Wunder der Wiedergeburt ist nicht passiert. Wie viele Leute haben die Wunder Jesu gesehen? Tausende haben sein Brot gegessen. Viele haben so viel Herrlichkeit erlebt. Und wo sind sie alle gewesen? Wie viele waren wiedergeboren? Und sogar selbst der liebe Petrus, der war nicht wiedergeboren. Der Herr sagt einmal zu ihm, Petrus, wenn du dich einmal bekehrst, stärke die anderen. Sei den anderen ein Segen, wenn du dich mal bekehrst. Das heißt, er hat Wunder sogar gewirkt und war doch nicht bekehrt. Ist das nicht schrecklich? Lass uns darüber nachdenken. Weißt du, sobald wir hier drin noch nicht dieses Wunder erlebt haben, das Wunder der Wiedergeburt, das Kreuz Jesu Christi, wie das, was für eine Macht in unserem Leben da hineinkommt, ist alles leeres Stroh. Da ist kein Korn dabei. Was sind echte Wunder? Vieles, was man heute als Wunder deklariert und verkauft, sind in Wirklichkeit keine Wunder. Nur Dinge, die wir nicht verstehen, nicht gekannt haben oder für uns ein Novum ist. Auch wenn es wunderbar klingt. Ein Wunder. Oh, ich habe jetzt jemand getroffen, wo ich mal in meiner Jugend kennengelernt habe. Oder und was weiß ich. Oder ein Engel ist erschienen. Das sagt noch gar nichts. Der Engel muss auch was bewirken, wenn er da ist. Nicht nur, dass wir Engelerscheinungen haben. Und viele Leute haben Engelerscheinungen. Kinder, Schutzengel und so weiter. Was sind für uns Wunder, wenn die Naturgesetze überschritten werden? Da ist vielleicht ein Wunder, ja. Aber das ist auch kein Wunder. Für Gott ist kein Wunder. Weißt du, die Verwandlung von Wasser in Wein, das ist kein Wunder. Ist ein ganz natürliches Wunder. Passiert jeden Tag in jeder Kälte, von jedem Weinberg. Da werden Weintrauben geerntet, die werden gepresst, Wein wird gegoren. Und das passiert, aber es dauert etwas länger. Geht nicht so schnell wie beim Heiland. In ein paar Minuten. Aber das Wunder passiert in der Natur. Ganz natürlich in jeder... In jedem Weinbaugebiet kannst du das sehen, wie Wein da reift. Bei Jesus ging das nur schneller. Und das sagen wir ein Wunder. Aber das war das erste Wunder, das Jesus tat. Jesus hat etwas gezeigt an diesem unbändigen Element Wasser, was kein Mensch bändigen kann. Ich kann das Element Wasser bändigen und aus Wasser Wein machen, was Vernünftiges, was Gutes. Weißt du, was jetzt ein Wunder ist für mich, was echte Wunder sind? Kannst du glauben oder nicht glauben? Weißt, indem du dein Leben weiterlebst, trotz missligen Umständen. Das ist ein Wunder. Das ist Gnade. Dass du dich nicht aufgibst. Dass du weiter existierst, du stehst wieder auf, schüttelst den Staub ab und gehst wieder weiter. Das ist ein Wunder. Aber das sehen die meisten nicht als Wunder. Weil es so fast alles selbstverständlich ist für einen Menschen. Dass du nicht verzweifelst. Auch wenn alles drunter und drüber geht. Es ist ein Wunder, dass du aus dir selbst wieder schaffst, wieder dich aufrappelst und wieder weitermachst durch die Gnade Gottes. Echte Wunder sind nicht nur Sensationen, aufseherregend. Oh, das war sensationell, das steht morgen in der Zeitung. Das sind nicht die Wunder. Da brauchst du keine Weltreise zu unternehmen, um so ein Wunder zu erleben. Du musst nur die Innenreise antreten, zu dir, zu deinem Herzen, zu deiner Seele. Und hier Gott finden und Gott begegnen. Gott begegnet man um die Ecke. Er ist gar nicht so weit weg. Er ist sogar näher als die Luft, die du atmest. Er ist in dir. Er ist in dir. Weißt du, du musst nur jetzt auf Jesus zugehen. Ich denke nur an die Frauen am Ostermorgen. Während sie zum Grab gehen, unterhalten sie sich da mit ihrem Salböl und ein paar Tücher wahrscheinlich mit dabei. Oh, wer wird uns den Stein wegrollen? Sie hätten resignieren können, sie hätten sich aufgeben können. Und da vorne sind ja Soldaten noch. Nein, sie resignierten sich nicht, sondern sie gingen auf das Grab zu. Wer rollt uns den Stein weg? Und als sie dort waren, war alles erledigt. Und ich sage dir ein Geheimnis, geh auf dein Problem zu, egal wie groß und wie klein es ist. Und Gott wird dir helfen. Wenn du von deinem Problem wegläufst, wird dein Problem dich verfolgen. Das wird dich verfolgen. Aber geh einfach zu. Wer rollst du diesen schweren, tonnenschweren Stein weg? Als sie dort waren, da saß der Engel drauf und sagt, was sucht ihr? Ich suche bestimmt Jesus, der ist nicht hier, er ist auferstanden. Du siehst, war so wunderbar alles erledigt, der Stein war weg. Geh auf dein Problem zu und das ist der Wille Gottes, wie du ein Wunder erlebst. War das jetzt ein Wunder, dass der weggerollte Stein? Das war normal für Jesus, für den Glauben, für den Aktiven, für Passive. Das mag vielleicht ein Wunder sein, aber sie gingen auf ihr Problem zu. Göttliche Wunder passieren auf eine Art und Weise, wie man nicht erwartet hat. So passieren sie. Wie man gar nicht verdient hat. Und Gott ist nicht so kompliziert wie wir, sondern sie gingen auf das Problem zu. Weißt du, du musst aufhören, religiös zu sein. Die haben ihre Flasche gehabt und sie sind mit dieser Flasche auf das Grab zugegangen. Wir werden Jesus salben, egal wie. Es wird schon irgendwo mit Gottes Gnade weitergehen. Tu das, was Gott gesagt hat. Dann passieren die Wunder. Geh auf das Wort Gottes ein. Niemand tut die Wunder, die du tust, sagt Nikodemus. Niemand tut diese Wunder. Ich denke nur an Naaman. Ist auch ein so Wunder. Kommt aussätzig zum Propheten Elia, macht sich da große Vorstellungen, wie das alles so passieren sollte. Er sollte rauskommen, die Hand auflegen, Öl über mein Leben schütten und mich salben und die Wunden wegnehmen. Nein, gar nichts. Geh und tauf dich 7-mal im Jordan. Er wurde gar nicht behandelt. Gott erwartet Gehorsam. Und da passieren die Wunder durch Gehorsamschritte. Er tut das. Beim 6. Mal ist noch nichts passiert. Erst als er das 7. Mal aus dem Wasser rauskam, war sein Fleisch wie das Fleisch eines Knaben, steht in meiner Bibel. Wir müssen nur mit Gott übereinstimmen und schon ist das Wunder da. So selbstverständlich, so ganz normal. Das Reich Gottes läuft nach ganz anderen Regeln ab. Da spielt die Gnade eine große Rolle, nicht das Gesetz. Mach so, das kommt so. Nein, gehorche Gott und warte auf die Gnade Gottes, auf das Eingreifen des Herrn. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone, was er dem anderen getan hat, tut er dir es nicht unbedingt. Er behandelt jeden individuell, preis Gott. Weißt du, in der Bibel heißt es nur, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird solches alles dir zufallen. Was heißt das? Du kriegst alle Wunder. Du erlebst Versorgungswunder. Du wirst eingekleidet von Gott. Du wirst in Obhut genommen vom Herrn. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann erlebst du diese göttlichen Wunder am laufenden Band. Ich sage euch nicht zu viel. Eigentlich fast jeden Tag wirst du ein Wunder erleben. Zumindest einmal im Monat. Das solltest du als Christ wenigstens einmal im Monat ein Wunder erleben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Fang an, Jesus zu lieben, ihn vor den Menschen zu bekennen. Tu mal was für den lieben Gott. Nicht, dass der liebe Gott was für dich tut, sondern tu mal für ihn was. Das Wunder ist, dass du trotzdem weiterlebst und weiter dich freust und weiter vergnügt wirst und weiter Gott anbetest. Manche Menschen wundern sich, wie es mit ihnen weitergeht, wenn Gott sie berührt. Wir haben hier so schön gesungen, Gott zu berühren, in der Nähe Gottes zu kommen, Gott zu erleben. Aber wie geht es dann weiter, wenn Gott dich berührt? Du, ich möchte dich fast warnen, lass dich nicht unbedingt so schnell von Gott berühren. Weißt du, manche sind so geil, so gierig. Gott, berühre mich, Jesus, berühre mich, Heiliger Geist, berühre mich. Du, das dicke Ende kommt. Das dicke Ende kommt, wenn er dich berührt. In der Bibel, ich habe nur beim Bibellesen dieser Tage habe ich so eine ganz merkwürdige Stelle gelesen. Ich habe schon oft gepredigt über den Jakob, der von Gott berührt wurde. Aber mir ist noch nicht das aufgegangen, was mir in diesen Tagen aufgegangen ist. Gott berührte den Jakob. Und weißt du, was da passierte? Seine Hüfte hat sich ausgerenkt. Wunderbar. Weißt du, wir kennen Gott nur als den Heiler, aber nicht bei den Leuten die Hüften ausrenkt. Verstehst du? Ganz paradox, Hebräer 11, Vers 21, da ist die ganze Liste von den Gläubigen aufgezählt, Noah und Abel und Moses und all diese großen Menschen, die aufgezählt worden sind, Menschen des Glaubens, was sie alles getan haben, welche Wunder sie vollbrachten und welche Leistungen sie vollbrachten. Und jetzt kommt der Jakob. Verstehst du? Die bauten das im Glauben und die machten das im Glauben und so weiter. Da stopften Löwen in Rachen, löschten das Feuers Kraft aus. Doch was hatte Jakob getan? Er wollte nur gesegnet werden. Herr, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kriegt er so einen Klaps und war bedient für den Rest seines Lebens. Verstehst du? Das ist der Segen manchmal. Der Segen der Berührung Gottes. Ich will dir nur erzählen, erklären und dir helfen zu verstehen. Weißt du, der Jakob, menschlich, hatte so fleißig gearbeitet, war so ein tapferer Mann, hat 2 Frauen gehabt, 11 Kinder. Verstehst, bei manchen reicht schon ein Kind heutzutage. Verstehst, aber der war so gesegnet, Gott hat ihn so gesegnet. Und dann berührt Gott ihn. Er will noch mehr haben. Gott, berühre mich. Segne mich. Und dann geht er am Stock. Ich muss zu dir, Schwester, kommen. Ich will mir deinen Stock ausleihen. Ich gehe nicht am Stock, aber ich möchte demonstrieren. Weißt du, und plötzlich musst du am Stock humpeln. Jetzt humpelt und alle Welt weiß, mit dem ist was passiert. Der ist Gott begegnet, aber total anders, als man erwartet. Weißt du, der hüpft und springt nicht. Nein, er muss am Stock gehen. Und dann lesen wir weiter. Und am Stock, dieser Jakob segnet seine beiden Enkel, Ephraim und Manasse. Am Stock, weißt du, er geht am Stock und segnet noch andere Leute. Das ist das Geheimnis von der Segnung und Gnade Gottes. Wir werden von Gott berührt und dann humpeln wir am Stock. Verstehst du, humpeln? Ich kann das gar nicht. Verstehst? Aber weil die Hüfte sich ausrenkt. Bei manchen reicht schon Bandscheibenvorfall. Aber die Hüfte renkt sich aus und er geht am Stock. Den Rest seines Lebens verbringt er am Stock. Und ist trotzdem im Segen, ihr Lieben. Im Willen Gottes, in der Gnade Gottes, unter der Salbung Gottes, Diener Gottes. Und in der Bibel heißt es, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Verstehst? Das ist der Gott, der diesem Mann begegnet ist, ihn berührt hat. Weißt du, jetzt braucht er plötzlich Gehhilfe. Jetzt kann er nicht mehr. Er braucht Hilfe, Unterstützung, eine Krücke. In Hebräer 11, 21 lesen wir, wie Jakob am Stock steht und seine Söhne segnet, als Prophet. Weißt du, die Wunder Gottes sind, wenn Gott uns berührt. Wir werden äußerlich gebrechlich, aber innerlich stark. Ob du das verstehst oder nicht, lass mal. Passt nicht in unser 21. Jahrhundert in der Logik der vielen charismatischen Christen. Jakob muss sich am Stock stützen. Hebräer 11, Vers 21. Jakob segnete kurz vor seinem Tod im festen Glauben die beiden Söhne Josef. An einem Stab gestützt betete er Gott an. Am Stab gestützt betete er Gott an. Er hat nicht gejammert und sagt, Gott, meine Hüfte. Er hat Gott angebetet, Gott gepriesen und gesegnet. Das sind Wunder. Die erste Hälfte des Hebräerbriefs ist wunderbar, aber das erleben die wenigsten. Die zweite Hälfte machen fast alle durch. Ob sie glauben es oder nicht. Weißt du, das war keine Heldentat, am Stock zu stehen und Gott anzubeten. Das war keine große Heldentat, aber das war doch Gott gegenüber so eine Wertschätzung. Der betet mich trotzdem an. Ich habe ihn geschlagen, ich habe ihn verletzt, ich habe ihn verwundet und er liebt mich trotzdem. Hat mir den Krebs aufgebrummt, den Tumor aufgebrummt, hat mir das aufgebrummt und ich liebe ihn trotzdem. Das ist Anbetung Gottes. Weißt du, das ist nicht irgendwie eine große Glaubenstat, dass man was getan hat. Dass die Leute sehen, das sehen die Leute gar nicht. Die sehen nur den verkrüppelten Jakob. Das war das Wunder des Glaubens. Vielleicht das größte Wunder überhaupt in Hebräer 11. Als ich so drüber nachdenke, für mich ist wahrscheinlich das größte Wunder überhaupt. Der betet Gott an, segnet andere, stützt sich am Stock, dient anderen Menschen noch. Gott hat ihn in Pniel, dort wo er ihn berührte, hat seine Hüfte ausgerenkt und seitdem, und das war für mich so brutal, und seitdem hinkte er. Weißt du, Gott hat seine Hüfte ausgerenkt. Wir würden sagen, er hat ihn wieder auf die Beine gestellt. Nein, die Hüfte ausgerenkt. Brutal. Kann das Gott tun? Jetzt muss er einen Stock nehmen und humpeln und hinken. Und er wurde ständig erinnert an dieses Wunder Gottes. Mein Klaps. Ein paar Sekunden und da war alles vorbei. In seinem Leben war alles zerstört, was er so dachte, seine ganzen Gefühle. Und siehst du, und er betet Gott trotzdem an, trotz diesen Schmerzgefühlen seiner Hüfte. Die hat sich nicht mehr eingerenkt. Seitdem war er behindert. Seitdem war er, ja, abhängig von diesem von dieser Krücke oder musste geführt werden vielleicht. Er war von Gott in die Mangel genommen worden. Und Gott hatte ihn hier in seiner Universität dann ausgebildet. Jakob, jetzt lernst du von meiner Gnade zu leben, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt konnte er die geheimen Ratschlüsse Gottes verstehen und deshalb konnte er auch prophetisch reden, weil jetzt in die Tiefe geführt worden ist. Er humpelt. Und er lebt jetzt von der Gnade Gottes. Weißt du, dort am Stock kann er jetzt richtig reifen. Schwester, am Stock kannst du richtig greifen. Weißt du, das ist es, was passiert. Wenn eine Kulturpflanze gezogen wird, da wird ein Stock, ob jetzt Tomaten sind oder Paprika oder sonst was, am Stock, ein Pflock wird in die Erde geschlagen und da wird es angebunden und am Stock kannst du wachsen und reifen und richtig dich entwickeln. Hart, aber wahr. Weißt du, in deiner Behinderung, in deinem Handicap, bei deinen Schwierigkeiten, du reifst dabei, entwickelst ganz andere Qualitäten mit einmal. Schwere Wege sind auch Gottes Wege. Ob wir das glauben oder nicht, aber ich will diese wahren Wunder beschreiben. Keiner tut die Wunder, die du tust, sagt Nikodemus. Bei einem muss manchmal viel passieren, bis er zum Segen wird, bis er Gott anbetet. Er betete Gott an und segnete seine Enkelkinder. Das hat er vorher nicht tun können. Hätte auch gar nicht tun können. Er wäre gar nicht reif gewesen. Denn den Segen, das er hatte, war ein gestohlener Segen. Und gar nicht berechtigt für diesen Erstgeburtssegen, was er da auslebte. Bei Jakob renkte sich die Hüfte aus. Viele Jahre ist ihm alles gelungen in seinem Leben. Und ich möchte jetzt ein paar Dinge ansprechen, die vielleicht dich und mich bewegen. Weißt du, alles hat er getan. Er hat unverschämt viel Glück gehabt in seinem Leben. Alles hat geklappt, beworben, angestellt. Was unternommen, hat es geklappt. Weißt du, und selbst wenn es manchmal nicht auf natürliche Art geklappt hat, hat er versucht zu tricksen. Lies mal die Geschichten von Jakob. Er hatte beruflichen Aufstieg erlebt, einen riesigen Besitz sich erworben. Alles hat er sich selbst erarbeitet. Und auf die Rettung seiner Familie, wie er sich jetzt dem Esau begegnet, hat er sich alles schon schön ausgemalt, wie das alles passieren wird. Die Familie geht auf die Seite, die andere Familie auf die Seite. Wenn die eine Familie untergeht, bleibt die andere Familie noch am Leben. Weißt du, alles menschlich, logisch ausgedacht. Sein ganzes Leben lang hat er hart geschafft. Das Glück stand auch immer auf seiner Seite. Manchmal mit ehrlicher Arbeit, manchmal mit krummen Tricks. Aber plötzlich holt ihm das Schicksal ein. Plötzlich geht's nicht mehr. Plötzlich kommt dieser fremde Mann ihm in die Quere. Und das ist Gott selber, der Herr selbst. Über 20 Jahre hat er im Ausland gelebt. Und jetzt kriegt er auf einmal Angst. Und dann kommt dieser fremde Mann und dann hält er sich an diesem fremden Mann. Wer bist du? Das geht dich gar nichts an. Gott stellt sich auch gar nicht so groß vor. Ich bin der Herrgott. Oder Gabriel oder Michael oder sonst noch was. Nein. Er gibt sein Geheimnis nicht preis. Aber plötzlich merkt Jakob etwas. Du, meine Sünde holt mich ein. Ui, 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 ui. Der Betrug von damals. Und jetzt kommt alles auf mich wieder zurück. Wie wird mein Bruder reagieren? Der kommt mir immer entgegen, der ist immer näher. Ich höre schon die Schritte. Du siehst also diese Angst in Jakob. Plötzlich. Und das ist, was die Bibel sagt, die Angst in Jakob in den letzten Tagen. Es ist nicht irgendwie große Panik, Weltpanik. Die Angst, Herr Kinder Gottes, schaffe ich überhaupt meine Seligkeit noch? Erreiche ich noch das andere Ufer? Oder komme ich in der Strömung um? Plötzlich stellt sich der Mann ihm entgegen bis zum Morgengrauen und dann sagt er, lass mich doch jetzt endlich in Ruhe mit deinem Geplärre. Ich will meine Ruhe haben, ich will weitergehen. Und dann sagt er, nein, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Und in meiner Bibel heißt es, dass er mit Gott gekämpft hat und Gott festgehalten hat. Und der Mann, und das ist interessant auch in der Bibel, und der Mann, der Engel Gottes oder der Herr selber, hat gemerkt, du, den Jakob kriegt man nicht klein. Der ist so ein sturer Bock. Der lässt mich nicht laufen, der gibt nicht auf. Deshalb musste Gott ihm so diesen Klaps hinten geben. Und das war auch ein Akt der Liebe, ob das glaubt oder nicht. Denn der Jakob war so stur, dass er sogar Gott nicht weitergehen ließ. Ich lass dich nicht. Und die Bibel sagt, und er hat gesiegt sogar. Gott gegenüber, die Bibel beschreibt, dass Jakob sogar gesiegt hat. Für Jakob gab es nur eine Möglichkeit, dass sich sein Hüftgelenk ausrenkt. Und das ist Wahnsinnsschmerz. Ich habe extra nachgeguckt und mir Gedanken gemacht, was das ist. So ein Gelenk sich ausrenkt. Du, das Ausrenken ist ein unangenehmes Erlebnis. Und dann damit leben, mit diesem ausgerenkten Gelenk. Und das ist Wunder der Berührung Gottes, ihr Lieben. Ausgerenkte Gelenke. Oh, das ist wunderbar natürlich. Und du sagst ja, danke für diese Wunder. Aber Jakob wusste, was da passiert ist. Mein Dickkopf. Und durch diese Begegnung bin ich ein anderer Mann geworden. Das Einrenken der Hüfte, sagen die Mediziner heute, man muss eine Narkose haben, damit sich wieder einrenkt. Und das klappt auch nicht mal ganz. Das sind Einrisse in der Gelenkkapsel, die müssen genäht werden, ausgeleierte Bänder, die müssen operativ gestrafft werden. Sportmediziner sagen, das Ausrenken eines starken Menschen, das Hüftgelenk bei einem starken Menschen, gesunden Mann, das verformt den Menschen total. Und es ist das Schmerzhafte, was es überhaupt gibt. Das Ausrenken eines Gelenks, Hüftgelenks. Und das stellt Gott beim Jakob an. Und das ist, was Jakob erlebt, was er durchmachen muss. Jakob kämpft und lässt nicht los. Ich lasse dich nicht, bis er verletzt wird, von Gott verletzt wird. Nicht nur von Gott geheilt, sondern von Gott verletzt. Das tut wahnsinnig weh. Oh Gott. Nach dieser Begegnung ist Jakob nicht mehr der Alte. Weißt du, manchmal, wenn Gott einem begegnet, wenn Gott an einem arbeitet, wenn Gott einen formt, wenn Gott, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Verstehst du? Wenn Gott einen formt, da geht er manchmal nicht so harmlos und sanft um. Da drückt und knetet und schlägt. Das tut einem weh, wenn du Gott auf diese Art mal begegnest. Aber er heilt unser Gebrechen. Unsere inneren tiefen Gebrechen, was da alles passiert ist vor 20, 25, 30 Jahren. Wenn das nicht so wäre, und die Geschwister, ich möchte die Wahrheit sagen, wenn wir diese Dinge nicht so erleben, wie der Jakob es erlebt hat, dann wäre Gott nur noch eine Projektion, ein Wunschdenken. Ach, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Weißt du, da ist der liebe Gott ein Hampelmann, ich bete, klatsche ein paar Mal und dann kommt was runter. Gott ist nicht unser Spielball. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrend Feuer. Weißt du, was das heißt, verzehrend Feuer? Der frisst alles auf. Was nicht reinpasst, was nicht koscher ist, ein verzehrend Feuer. Hier verletzt Gott den alten Trickbetrüger Jakob, weil er etwas Neues aus ihm machen möchte. Weißt du, etwas ganz Neues, dass er wieder ein Segen ist. Und dieser alte Jakob, als er dann zu Josef nach Ägypten kommt, weißt du, dieser alte Mann, du musst vorstellen, Pharao, König, der geht auf den Pharao zu und segnet ihn, hat keine Angst vor dem Pharao mehr. Verstehst du? Weil er weiß, Gott ist in mir. Schlimmeres als das, was ich mit Gott erlebt habe, kann mir nicht passieren. Deshalb, er segnete den Pharao. Eigentlich sollte der Jakob vom Pharao gesegnet werden. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall, weil Jakob was erlebt hat, weil mit dem Jakob was passiert ist. Jetzt lässt Gott ihn nicht mehr los. Zuerst hat er Gott nicht losgelassen und jetzt lässt Gott ihn nicht mehr los. Und er hat gespürt damals ganz genau, jetzt oder nie, segne mich Gott. Und er spürte, das ist so wichtig, wenn jetzt nichts passiert mit mir, bleibe ich der alte Trottel und Trottele weiter und weiter und weiter. Da ändert sich in meiner Geschichte nichts mehr. Betrüge wieder andere, ich werde mit dem Esau nicht zurechtkommen, weil ich ihn betrogen habe. Meine Sünde holt mich ein und. Wenn ein Mensch sich so an Gott festhält wie der Jakob, dann muss Gott ihn segnen. Segne mich. Dann bleibt nichts anderes. Na, Jakob. Und dann springt er hoch. Aus Jakob wird jetzt Israel, Gotteskämpfer. Das wird jetzt, zuerst hat er, war er Menschenkämpfer, selber gekämpft, selber sich verteidigt, selber getrickst, selber geschuftet. Und jetzt ist er Gotteskämpfer, jetzt kämpft Gott durch ihn und mit ihm. Und da heißt es, weißt du, ist auch die Geschichte, du musst nur die Geschichte lesen, als er dort flieht, von zu Hause wegläuft, diese Nacht einschläft dort unterm Stein als Kissen hat, als er dort einschläft, da heißt es, und die Sonne ging unter. Sonne geht normalerweise immer unter. Da heißt aber geistlich, die Sonne ging unter, kam dunkle Zeit, eine dunkle Phase in seinem Leben. Die Sonne ging unter. Und hier, als Gott ihn wieder berührt und die Sonne war aufgegangen. Wieder so ein etwas Geheimnisvolles. Weißt du, wenn Gott dich berührt, wird's wieder hell in deinem Leben. Wird's wieder normal in deinem Leben. Jakob hinkte und die Sonne ging auf. Jakob war jemand, und das ist, wie Gott ihm begegnete, andere Menschen kontrollierte, andere manipulierte, andere austrickste, um was zu erreichen. Und er hat was erreicht in seinem Leben, ohne Zweifel. Aber das war ein dunkler Schatten über sein Leben. Er hat von seiner Mutter mitbekommen, seine Mutter, und das ist sowas Schlimmes, die Mutter stiftet den Jungen an, den Vater zu betrügen. Schrecklich. Den Vater zu belügen, jemand anders zu spielen, als er ist. Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Aber dann sagte du, deine Hände, die sind gar nicht so. Deine Stimme, weißt du, der Jakob zweifelt, aber gerade diesen, der Isaac zweifelt, aber gerade diesen blinden Vater zu betrügen, das war so eine Gemeinheit, eine Verletzung der Gebote, du sollst deinen Vater und Mutter ehren. Aber die Mutter hat das angestiftet. Und die Familie wurde zerrissen, zerstört. Und dann geht er zum Laban nach Mesopotamien. Und dort versucht er weiter zu tricksen, wird selber ausgetrickst. Er erfährt, was das bedeutet, selbst ausgetrickst zu werden. Jakob ist am Stock. Als er nach Hause kommt, weißt du, seine 10 Söhne haben, oder, ja, 10 Söhne haben ihn ausgetrickst. Weißt du, er hat den blinden Vater ausgetrickst. Und jetzt seine 10 Söhne haben ihn ausgetrickst. Seine Sünde hat ihn zu Hause in seiner Familie eingeholt. Das ist das Kleid von Josef. Wir haben das draußen gefunden. Ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben. Ja, weißt du, die Sünde rächt sich 10-fach. 10-fach. Aber jetzt diese Not, Gott begegnet der Mann mit der ausgerenkten Hüfte. Das war für ihn Katastrophe, für einen gesunden, starken, erfolgreichen Mann, der nur Erfolg gewohnt war, nur Siegen gewohnt war, plötzlich mit dieser Hüfte da zu hinken und zu humpeln. So hatte sich das Wunder Gottes, so hatte sich den Segen Gottes nicht vorgestellt. Geschwister, uns geht's manchmal auch so, wir stellen uns vor, Gott segne mich. Und Gott sagt, ja, bitte, ich werde dich segnen. Aber wir haben, so wie es jetzt kommt oder gekommen ist, so haben wir uns nicht vorgestellt. Alle sehen jetzt, dass er ein Problem hat, dass mit ihm was nicht stimmt. Bisher konnte er vieles verheimlichen, zudecken und Gras drüber wachsen lassen, aber jetzt kann er gar nichts mehr verheimlichen. Auf der Straße, auf dem Marktplatz, egal wo. Jetzt humpelt er, steht am Stock, kann nicht mehr kontrollieren. Und gerade durch diese Berührung erlebt Jakob einen Charakterwandel. Und das ist das Größte. Ein Charakter kann kein Mensch eigentlich verändern, wird geboren und so stirbt er auch. Aber nur der liebe Gott kann verändern. Einen Charakter kann weich machen, sanft machen, angenehm machen, umgänglich machen. Und hier erlebt er eine Charakterverwandlung. Jakob erlebt eine Berührung Gottes. Also eine sehr schmerzliche Erfahrung. Und das veränderte sein ganzes Leben, seine ganze Gangart, seine ganze Handlungsweise. Ein Wunder ist an Jakob passiert. Der Jakob ist plötzlich ein ganz anderer Mann. Und als der Esau dem Jakob begegnet, der erkennt ihn gar nicht mehr wieder. Mit dem ist was passiert. Und Menschen, mit denen du vielleicht zu tun hast, wenn du Gott begegnet bist, die merken, mit dir ist was passiert. Und zwar ganz anders, als du denkst. Der Jakob hat also aus seinen Fehlern gelernt. Jetzt kommen diese Fehler nicht nochmals vor. Geschwister, auch das ist so wichtig. Gott lehrt uns, wenn er uns segnet, nicht mehr dieselben Fehler zu machen, die wir gemacht haben. Als die beiden Söhne, Ephraim und Manasse, gesegnet werden müssen, weißt du, was der Jakob macht? Der nimmt die Hände übers Kreuz. Der wusste, was passiert, wie er den Vater ausgetrickst hat. Dass meine Söhne mich nicht austricksen. Er nahm die Hände übers Kreuz und segnete. Obwohl Josef sagte, nein, mach mal so, das ist der Erstgeborene und so weiter. Nein, ich mach so, wie ich das empfinde. Er handelt prophetisch. Über das Kreuz. Aus unseren wunden Fehlern kommt Autorität in unser Leben. Das hätten wir gar nicht gedacht. Die hätten wir nicht gehabt, wenn wir nicht diese Patsche da hinten von Gott bekommen hätten. Wenn Gott uns an unserer stärksten Stelle trifft, wird es immer heller in unserem Leben. Und er weiß ganz genau, hier, das ist die Wurzelbehandlung. Da muss man ansetzen. Weißt du, jetzt hat er seinen Stock und jetzt stützt er sich an seinem Stock. Und er symbolisiert, ich bin abhängig, ich bin hilflos. Oh Gott, hilf mir. Er betete Gott an. Er wurde von Gott abhängig. Das andere hat es alles selber gemacht. Versteht, selber ausgedacht, so seiner inneren Stimme gefolgt. Aber jetzt muss er warten. Herr, wie geht's jetzt weiter? Du musst mich inspirieren. Er betete Gott an als gebrochener Mann. Er rühmt sich seiner Schwäche, seiner Hinfälligkeit. Einfach jeden Tag neu, Gott, ich danke dir, dass ich aufstehen kann, wenigstens auf dem anderen Fuß noch gut stehen kann, wenn ich schon auf der einen Seite humple. Weißt du, so war es auch dem Apostel Paulus. Dem Apostel Paulus ging auch nicht besser. Den Heiligen geht es nicht besser, ihr Lieben. Wenn wir echte Wunder erleben möchten, müssen wir dorthin kommen, wo der Jakob hinkam und wo die alle anderen auch hinkamen. Ich habe dreimal gefleht, dreimal besonders gebetet. Herr, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Wahrscheinlich auch so ein Hüftschlag. Bei jedem ist der Hüftschlag woanders. Und dann hat Gott gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann sagt er am Schluss, Gott, ich will mich nur meiner Schwachheit rühmen. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ein Geheimnis. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. So war bei Paulus, so war es bei allen großen Männern und Frauen der Bibel. Sie freuten sich, und das ist erstaunlich, lies mal die Biografien. Sie freuten sich ihrer Einschränkungen, ihrer Schwachheiten, ihrer Trübsale und nicht mehr ihrer Leistungen. Sie freuten, Herr, ich lebe von deiner Gnade, von deiner Liebe, und du trägst mich jeden Tag neu durch. Das passt nicht in unsere Wohlstandsgesellschaft. Was ist auch egal. Und am Ende wurde Jakob ein Prophet. Wenn er nachher seine Söhne segnet, und das trifft auf alle genau zu. Jakob segnet alle seine Söhne und sagt für jeden Sohn eine besondere Verheißung. Und es gibt Leute, die legen aus, das zerstreute Volk Israel, die 10 Söhne Jakobs, wo sind sie? Die 10 Stämme Jakobs, wo sind sie? Und die sagen, also eigentlich, das könnten vielleicht die Schwaben sein, die Engländer sein, das könnten die Dänen sein, diese Völker, die sind in der ganzen Welt, sind diese Nationen verstreut. Und das trifft, denn die Schwaben könnten ganz gut vom Stamm Sebulun abstammen oder einige Reste haben, denn sie besetzen die Furten der Meere. In der Bundesrepublik Deutschland, die meisten, die zur Marine gehen, sind Schwaben. Die, als sie zur Marine gehen. Und der Stamm Dan hat eine Gewohnheit gehabt, überall, wo er hinging, seinen Namen zurückzulassen. Dan, Donzig, Donau und. Verstehst? Aber das trifft auch zu. Du wirst überall deinen Namen zurücklassen. Das hatte Jakob gesehen als Prophet, weil er selber durch Tiefen gegangen ist. Er prophezeit. Lies mal 1. Mose 29. Alles über seine Nachkommen, was sie alles tun. Nur ein Mann, der sich unter der Gottes Hand seine Züchtigung gebeugt hat, ist fähig zu prophezeien. Oder eine Frau genauso. Jakob ist wirklich ein Fürst Gottes geworden. Dadurch, dass er so von Gott behandelt wurde. Ich bin der Gott Abrahams. Okay, wunderbar. Ich bin der Gott Isaaks. Wunderbar. Aber was hat Jakob Großes getan? Nur hier dieses Erlebnis. Ich lass dich nicht, du segnest dich denn. Und diese komische Erfahrung mit der Hüfte. Jeder von den Patriarchen hat Gott auf seine andere Art und Weise erlebt. Abraham muss warten, bis er grau wird. Und Sarah, bis sie nicht mehr kann. und so weiter. Und gerade da erleben, wo sie sich fast aufgeben, erleben sie das Wunder. Sie wird schwanger und bekommt Isaac. Beim Isaac genau das Gleiche. Was hat der Isaac getan? Von Isaac wissen wir nur, dass er ein bisschen sentimental war, nett und lieb, so Nesthäkchen. Aber was hat Isaac besonders getan? Weißt du, Isaac hat seine Rebekka bekommen und so weiter. Er lebte im Kanaan, im Land, und recht und schlecht. Und die Philister haben ständig seine Brunnen zugeschüttet, die er aufgegraben hat. Einen Brunnen nach dem anderen. Und weißt du, das Interessante ist, er war ein typischer Brunnengräber, dieser Isaac. Ständig einen Brunnen gegraben. Und er ließ sich nicht unterkriegen, wieder neuen Brunnen zu graben. Und dann noch einmal hat er gegraben und dann kam lebendiges Wasser und da ließen ihn die Philister in Ruhe. Du siehst, jeder hat so sein Päckchen gehabt. Jeder hat sein Problem gehabt. Und da sind sie Patriarchen geworden. Väter und Mütter in Christus. Isaac. Weißt du, hier, auch wenn er von seiner eigene Frau jetzt, diese Rebekka, ihn so reingelegt hat mit dem Jakob und den Esau, verstehst du, auch dieser Spuk, der hat es alles so hingenommen und sich nicht unterkriegen lassen. Auch wenn der Jakob fliehen musste und er seinen Sohn nie mehr gesehen hat im Lebtag. Aber da passierte Führung, weil er sich unter Gott beugte und sagte, ja Herr. Und genau so passiert Führung auch in unserem Leben. Wunder sehen oft ganz anders aus, kommen ganz anders zustande, anders als wir gedacht haben. Und auch Jakob ist durch das Tal der Entscheidung gegangen. Gestern habe ich darüber gepredigt, weil heute Wahltag ist und 400 Millionen Europäer wählen müssen oder sollten. So, wir sind alle in einem Tal der Entscheidung. Wir müssen alle uns entscheiden. Er wählt, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, hat Josua gesagt. Wir wollen dem Herrn dienen. Ich will dem Herrn dienen. Weißt du, und der Herr nimmt dich auf die Seite, wenn du ihm dienen willst, so wie Jakob. Und Jakob hat die Wunder Gottes geschaut, weil er diese Tiefen durchgegangen ist. Von dem Moment, wo der ins gelobte Land wieder hineinkam, der kam nicht mehr als der Alte zurück, wie er weggegangen ist. Er kam verändert zurück, als Patriarch, als Fürst, als Vater des Volkes Gottes. Echte Wunder sehen ganz anders aus, als wir denken und brauchen. Weißt du, die werden von Gott dient und bearbeitet diese Wunder. Und die gestaltet er in unserem Leben, wie er es will. Er weiß, was du für Medikament brauchst. Verstehst? Um gut zu laufen. Was dir fehlt. Und so sehen Segenswege Gottes aus. Jakob hat die Übermacht Gottes erlebt und seinem Leben mit einem Schlag war alles kaputt, war alles am Ende, war alles verloren. Bin krank. Kann nicht mehr das, was ich früher konnte. Er war verändert. Er hinkte. Es war ihm nicht leicht, behindert zu sein. Aber jetzt muss er lernen, am Stock zu gehen und zu humpeln. Jetzt muss er lernen, anders zu leben wie bisher. Jakob hat ja Gott besiegt auf der einen Seite, aber Gott hat den Jakob doch besiegt auf seine Art und Weise. Jakob sagt einmal, ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin doch noch am Leben geblieben. Ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin doch noch am Leben geblieben. Jetzt lebe ich anders als vorher, aber ich bin am Leben geblieben, Gott sei Dank. Hiob, als er sich auf seinen Erlöser besinnt, als alles kaputt war, als er seine Wunden schabte und so weiter und wieder zu sich kam, er war Gott dankbar, dass ich wieder am Leben bin. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich bin doch noch am Leben geblieben. Der Kampf hat für Jakob Folgen gehabt. Jetzt bekam er einen neuen Namen. Und zwar den Namen oder genau der gleiche Vorgang wie beim Abraham ist. Isaac hat das nicht erlebt, aber bei Abraham. Und Gott sagt, und jetzt heißt du nicht mehr so, sondern jetzt bist du Vater der vier Völker und gibt dir einen neuen Namen. Und jetzt bist du Israel, Jakob. Aus der erschlichenen Segnung wurde jetzt doch endlich ein wahrer, echter Segen. Weißt du, zuerst, wir erschleichen uns vieles. Weißt du, wir versuchen so und so, dies und jenes zu erreichen, aber dann macht Gott das Richtige draus. Nächsten Segen. Sein Leben bekam eine andere Qualität. Gott lässt Einschnitte in unserem Leben geschehen, dass zu solchen Krisenstunden kommt, dass wir so einen Schlaganfall kriegen oder solch ein Ding kriegen, dass wir uns dann nicht mehr erholen von diesem Schrecken. Und weißt du, was da passiert? Du wirst ein neues Du, eine neue Persönlichkeit, ein neuer Mensch. Und du erreichst deine Bestimmung. Du sollst ein Segen sein, Jakob. Es ist hart und doch wunderbar, von Gott geläutert zu werden oder von Gott beschnitten zu werden. Herr, was nimmst du mir alles weg? Bin ja bald kahl. Verstehst du? So arbeitet Gott. Bleibt nichts mehr übrig. In Johannes 15, Vers 2 und folgende Verse. Eine Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Und genau das ist, was Gott von unserem Leben will. Dass wir mehr Frucht bringen, bessere Frucht bringen, mehr Qualität aus unserem Leben schaffen. Ihr seid schon rein um meines Wortes willen. Doch ich sage euch, und ich habe zu euch geredet, bleibt in mir und ich in euch. Und wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn er nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Geläuterte Seelen bringen rechte Frucht, gute Frucht, bleibende Frucht, ewige Frucht. Und um das geht dem lieben Gott. Weißt du, so ein Wunder ist schnell vorbei. Die haben das Brot aufgegessen und haben wieder Hunger. Sie wollten Jesus zum Brotkönig machen damals. Aber Jesus hat sich nicht einfangen lassen als Brotkönig. Und so gibt es heutzutage, wir möchten die Segnung Gottes immer haben, aber das muss im Herzen drin passieren. Die Frau, die Samariterin, hat es erlebt. Dann sagt Jesus zu dieser Frau, du hast lebendiges Wasser bekommen. Und jetzt, er hat mir alles gesagt. Genau das ist, was Gott will, dass er uns alles sagt, uns vielleicht blamiert, mal bloßstellt. All das gehört zu der Ausbildungslektionen Gottes. Unser Gott ist der Gott des Mannes mit der verschrobenen Persönlichkeit hier beim Jakob. Er wird mit ihm fertig und biegt ihn wieder so zurecht. Ist das nicht toll? Gott kommt mit jedem zum Ziel. Er ist der Gott der Frau mit dem schwierigen Temperament. Auch mit dieser Person wird Gott fertig. Auch mit schwierigen Menschen wird Gott fertig. Und in Psalm 46, 8 und 12, da heißt es, der Gott Jakobs ist meine Zuflucht, liebe Zeit. Soll sich meine Hüfte ausrenken? Der Gott Jakobs ist meine Zuflucht. Er ist nicht nur der Herr der Heerscharen, sondern auch der Gott Jakobs. Toll, finde ich. Der Gott Jakobs ist meine Zuflucht. Und Geschwister, wir sollten nicht Wunder suchen, dass jetzt jemand geheilt wird. Es ist schön und wunderbar. Ich danke Gott für jede Heilung, für jede Segnung. Aber vielmehr ist, dass die Heiligung, die Reinigung, Lebensqualität entsteht. Der Gott, der mit einem etwas anfängt, der vollendet es auch, wie einst bei den Patriarchen. Und es dauert meistens ein Leben lang. Philipper 1, Vers 6. Er hat das gute Werk in uns begonnen, bei dir und bei mir. Halleluja. Und wird uns helfen, in Gnade zu wachsen. Weißt du, was das heißt? Nicht nur Gnade bekommen, sondern in der Gnade mehr und mehr und mehr und mehr zu wachsen. Bis wir schließlich vollendet sind an dem Tag Christi und er wiederkommt, bis zur Vollendung. Der Weg zum Christusleben geht über das Kreuz. Dort wird man gebrochen, beschnitten und vieles andere mehr. Und da gibt es keine Ausnahme, keiner der Patriarchen hat sich vorbeimogeln können und sagen, nein, wenn du in dieser Ahnenreihe der Heiligen, der Großen, der Glaubenshelden hinein möchtest, in diesem Pantheon Gottes, dann musst du genau das Gleiche durchmachen wie diese Leute, die Gott gedient haben. Jeder muss sein Kreuz auf sich nehmen, das Paket tragen, gelassen tragen, am Stock humpeln, den Stock nicht weglegen, jetzt brauche ich keinen Stock mehr. Welche Kraft wird freigesetzt, wenn ein Atom gespalten wird? Verstehst du? So Kernspaltung. Was für eine Kraft wird da freigesetzt, wenn ein Kind Gottes von der Hand Gottes gebrochen wird? Lass dich nicht von Menschen brechen, lass dich nur von Gott brechen. Menschen machen dich kaputt. Verstehst du? Und versuch auch nicht selber zu brechen. Und die, Herr, zerbrich mich. Weißt du, da kommst du in eine Teufelsküche. Gott muss es machen. Und er macht es, wenn du reif und soweit bist. Und er weiß, was du verkraften kannst und was du nicht verkraften kannst. Zuerst musst du schaffen, 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 wie dieser Jakob, seine Familie versorgen, deine Familie aufbauen, Kinder zeugen und dann, jetzt kannst du mir dienen. Jetzt kannst du für mich da sein. Und genau das ist, wenn Gott zerbricht und da wird es aus einem Fluch ein Segen. Aus dem Fluch eigentlich, was mich so belastet, was mich mein Gewissen belastet hat, wird plötzlich zum Segen. Das, was Problem war, was Not bereitete, was mich ärgerte und belastete, was mir das Leben schwer machte, mit einem Augenblick ist das Wunder da, wenn Gott einen berührt. Plötzlich wirst du zum Segen und zum Segnen fähig. Und der Segen kommt auch an und der Segen wird wirken. Und der Segen wird Generationen hindurch wirken. Guck mal, plötzlich ist er der von Gott Erwählte, kommt in der Reihenfolge, wie Gott es haben wollte. Denn die Rebekka hat nämlich eine Prophetie gehabt, der Jüngere wird der Segensträger sein. Und als der Isaak segnen wollte, den Esau, der sagt, das kann doch nicht möglich sein. Das stimmt doch was nicht. Hatte Isaak nicht die Prophetie gehört, dass der Zweite den Segen ererben sollte, die Segenslinie Gottes dort gehen sollte, bis auf Jesus, hat er das nicht gehört. Und sie wollte nachhelfen. Und alles, wo Menschen nachhelfen, wird nichts. Versuche eine Knospe aufzumachen, die wird nie mehr wieder blühen. Lass Gott arbeiten. Lass die Natur arbeiten. Lass die Zeit arbeiten. Lass die Umstände arbeiten. Und so wird Jakob doch noch zum Segen. Und etwas für die Ewigkeit. Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. So passiert Gott in unserem Leben. So manifestiert er sich, so offenbart er sich. Und was für ein Wunder. Ich lade dich ein. Lass dich von Gott berühren auf seine Art. Nach seiner Methode. Und Gott weiß, was er jedem Einzelnen austeilen soll und kann. Wie viel er verkraften kann. Was er einem zumuten kann. Und dann wirst du stille und sanftmütig und ruhig und ganz gelassen. Naja, es passiert, kann ich nichts dafür. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Wunder sehen anders aus. Anders, als wir uns vorstellen, als gewohnt sind in der Kirche und der Gemeinde, in den Predigten vielleicht. Gottes Wunder sind an uns selber, innen drin. Sie geschehen in meinem Herzen. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du an unseren Herzen arbeitest und dass du uns nicht aufgegeben hast. Herr, dass du immer noch aktiv bist. So wie du mit Jakob gegangen bist, wo er hinging, hast du immer einen Plan mit ihm gehabt. Und du hast ihn recht geführt auf rechter Straße um deines Namens willen. Herr, wir können getrost und gelassen sein und wir können ganz ruhig in deine Hände fallen lassen. Herr, es wird alles gut werden, auch mit unserem persönlichen Leben, wo wir auch stehen, wo wir sind, was wir durchmachen müssen. Herr, wir geben uns nicht auf. Wir geben uns nicht auf und wir werden dem Teufel nicht die Freude machen, dass wir weglaufen und resignieren und mutlos werden. Nein, wir vertrauen dem Herrn. Der Herr hat angefangen, das gute Werk, und der Herr wird es vollenden, das gute Werk. Kannst du Amen sagen?
Amen.
Amen. Gott segne uns.